Sieh mich an. Was lösen diese drei Worte in dir aus, wenn du sie jetzt hörst? Denkst du vielleicht an eine Begebenheit aus deiner Kindheit? Deine Mutter schimpft mit dir, du hast irgendwas aufgefressen und sie sagt zu dir, sieh mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Oder denkst du vielleicht an eine Person, die höher gestellt ist als du oder in deinen Augen höher gestellt ist, die zu dir sagt, sieh mich an. Schau mich an, was ich schon alles geschafft habe. Nimm dir ein Beispiel an mir. In der Geschichte, in der es heute geht, sagt einer zum anderen, sieh uns an. Aber nicht auf eine ärgerliche Art und Weise oder auf eine herabschauende Art und Weise, sondern ganz anders. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 10 und der Text wird hier auch an der Leinwand sein. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel zur Stunde des Gebets, der neunten. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an gelähmt war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn jeden Tag vor die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er diejenigen, die in den Tempel gingen, um Almosen bitten konnte. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie dabei waren, in den Tempel hineinzugehen, bat er darum, ein Almosen zu empfangen. Petrus aber schaute gespannt mit Johannes auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber blickte sie aufmerksam an, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er fasste ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Aber sofort wurden seine Füße und Knöchel stark und er sprang auf, konnte stehen und lief umher und ging mit ihnen hinein in den Tempel, wobei er umherging und sprang und Gott lobte. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn aber, dass er der war, der für die Almosen vor der schönen Pforte gesessen hatte. Und sie wurden voll Staunen und großer Erregung über das, was mit ihm geschehen war. Wir laufen mit den Aposteln Petrus und Johannes mit und es ist 3 Uhr am Nachmittag und sie steigen gerade hinauf zum Tempel. Der Tempel befindet sich auf dem Tempelberg in Jerusalem, der über viele Treppen zu erreichen ist. Heute sieht man nur noch die Klagemauer als Überreste davon, die von der einstigen Größe dieses Tempelbezirks zeugen. Die ersten Christen in Jerusalem treffen sich immer noch im Tempel, also nicht in irgendwelchen Gottesdiensträumen, aber nicht um Gott Opfer zu bringen, wie es die anderen Juden tun, sondern zur Gemeinschaft im Gebet. In den Häusern treffen sie sich, um das Abendmahl zu feiern, so das, was wir auch heute noch tun und das, was wir nachher auch tun werden. Und sie erleben gerade ein riesiges Wachstum in der Gemeinde. Täglich kommen neue Menschen hinzu, die gerettet werden. Wir wissen nicht, was die Apostel auf ihrem Weg hinauf zum Tempel besprochen haben, was sie gerade gemacht haben. Haben sie darüber gesprochen, was als nächstes ansteht? Haben sie sich über die Erlebnisse der letzten Tage ausgetauscht? Wir wissen es nicht. Das, was wir wissen aber, ist, dass ihr Weg in den Tempel unterbrochen wird. Denn vor der schönen Pforte sitzt ein Bettler. Ein krasser Gegensatz. Gerade vor der schönsten aller Pforten werden wir mit der Armut der Gesellschaft konfrontiert. Der Mann ist über 40 Jahre alt und von Geburt an gelähmt. Er sitzt wirklich am Rande der Gesellschaft. Er kann sich sein Brot nicht selbst verdienen und er ist von den milden Gaben der Menschen abhängig, die an seinem Bettelplatz vorbeigehen. Täglich muss er herbeigetragen werden, um die Hilfe zu empfangen. Doch wo sind eigentlich die Leute, die ihn jeden Tag vor die schöne Pforte setzen? Kommen sie später wieder nach Hause, um ihn nach Hause zu tragen und dann von ihm ihren Anteil zu fordern? Oder sind es vielleicht sogar Mitglieder der Familie, die ihn dorthin tragen und so trägt er zum Familieneinkommen bei? Um diese Uhrzeit kann man mit vielen Besuchern im Tempel rechnen, denn es ist eine vorgeschriebene Gebetszeit, das sogenannte Mincha-Gebet. Und einige von ihnen werden dem armen Mann nachher wieder etwas Geld geben, was ein Ausdruck ihrer Frömmigkeit ist. Aber damit ist es dann auch wieder geschehen. Mehr als dieses Kleingeld hat der arme Mann nicht zu erwarten. Es reicht, um sich für heute wieder über Wasser zu halten, aber mehr auch nicht. Morgen wird es dann genauso weitergehen. Der Mann sieht die beiden Apostel auf ihrem Weg in den Tempel gehen. Es winkt eine Gelegenheit, wieder ein Almosen zu bekommen. Er bettelt immer wieder. Petrus und Johannes öffnen nicht ihre Geldbörse und lassen dann ein wenig Kleingeld fallen, sondern sie tun etwas wirklich Merkwürdiges. Sie tun etwas Ungewöhnliches. Sie bleiben stehen. Sie schauen auf den Bettler, der jetzt vor ihnen sitzt und weiterhin um Almosen bittet. Und nicht nur das, Petrus nimmt auch noch Kontakt zu ihm auf. Er sagt zu ihm: Sieh uns an. Mit diesen Worten geschieht etwas ganz Neues für diesen Menschen. Sonst hat er auf dem Boden gesessen, vor dem Eingang. Und vielleicht hat er ab und zu mal aufgeschaut. Aber mit der Zeit wäre es auch zu anstrengend für ihn gewesen. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal ein Bein gebrochen hat und dann nur noch sitzend irgendwie da sein konnte und die Leute haben mit ihm gesprochen und er hat nach oben geschaut oder vielleicht habt ihr euch schon 2-3 Stunden lang im Kino in der ersten Reihe irgendeinen Film angeschaut und hinterher eine Genickstarre gehabt. Das kann auch sein. Also ihr merkt, mit der Zeit ist es ziemlich anstrengend, nach oben zu schauen. Und diejenigen können das auch nachvollziehen. Das Aufschauen ist anstrengend und es ist für eine Person dann einfacher, wenn man ihr auf Augenhöhe begegnet. Aber bei diesem Bettler hat dieses Nicht-Aufschauen auch noch eine andere Dimension. Er hat vom Leben nichts mehr zu erwarten. Er ist gelähmt. Er ist nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen und es haftet ein Makel an ihm. Er ist also überhaupt nicht würdig, in seinen eigenen Augen den einen mit den anderen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Denn Menschen mit Behinderung hatten in der damaligen Zeit nicht nur mit ihrer eigenen Behinderung zu kämpfen, sondern es war auch noch so, dass die Menschen vermutet haben, dass hinter dieser Behinderung noch was anderes gesteckt hat. Die Menschen haben vermutet, wenn er so ein Schicksal ertragen muss, das muss doch irgendetwas in seinem Leben nicht gestimmt haben. Gott hat ihn oder seine Eltern bestraft, weil er etwas ganz Schreckliches in seinem Leben getan hat. Also nicht genug, dass er mit seiner Behinderung zu kämpfen hatte. Nein, er musste sich auch noch selber fragen, was habe ich falsch gemacht, was haben meine Eltern falsch gemacht. Und er musste sich auch noch schuldig fühlen. Also das Selbstbewusstsein eines Menschen mit einer Behinderung zu dieser Zeit war ziemlich gering. Doch Petrus und Johannes wollen Kontakt zu diesem Menschen aufnehmen. Sie schauen ihn sich genau an und sie fordern ihn auf, den Blickkontakt zu erwidern. Mir kommen dabei die Worte in den Sinn, die Pfarrer Aqua vor einem Jahr hier in der Gemeinde zum Aufeinandertreffen zwischen der stadtbekannten Sünderin und Jesus gesagt hat. Er sagte: Die Tatsache, dass Jesus uns anschaut, macht uns zu einem angesehenen Menschen. Die Tatsache, dass Jesus uns ansieht, macht uns zu einem angesehenen Menschen. Und Petrus gibt mit diesen 3 Worten, sieh uns an, dem Menschen sein Ansehen zurück. Er gibt ihm ein Gesicht, er drückt damit aus, dass ihm nicht egal ist, sondern dass er Kontakt zu ihm aufnehmen möchte. Was empfindest du bei diesem Gedanken? Kannst du dich mit dem Bettler identifizieren, der kein Ansehen hat? Hast du das Gefühl, dass du bei deinen Mitmenschen Ansehen verloren hast? Wenn ich wieder einmal gescheitert bin, und das passiert mir oft auf verschiedene Art und Weise, dann sinkt mein Selbstwertgefühl. Und dann ist es für mich tröstlich, wenn ich weiß, dass ich von Gott gewollt bin, dass Gott mich anschaut und dass Gott mich grenzenlos liebt. Jesus Christus hat für mein Nichtkönnen schon vor über 2000 Jahren bezahlt. Ich bin sein Freund und wenn es dir heute ähnlich geht, dann möchte ich dir zusprechen, dass du ein geliebter Mensch bist, der ein Ansehen hat. Als ein Mensch, den Gott zu seinem Ebenbild geschaffen hat, Jesus sieht dich an und er möchte, dass du ihn ansiehst. Der gelähmte Bettler folgt dieser der Aufforderung von Petrus und schaut die beiden Apostel an. Er ist gespannt, was er von den beiden jetzt bekommt. Vielleicht kann er heute einmal mit einem größeren Betrag rechnen. Immerhin hat er ihn ja angesprochen, sodass er vielleicht morgen eine Pause einlegen kann. Doch seine Erwartungen werden enttäuscht. Silber und Gold habe ich nicht. Was für eine Enttäuschung. Gut, der Bettler konnte jetzt nicht mit Silber und Gold rechnen, weil ein Bettler bekam Kupfer oder Nickel. Also das wäre eher der Betrag gewesen. Aber trotzdem, was für eine Enttäuschung. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Über diese Worte von Petrus stolpere ich immer wieder. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Was habe ich denn zu geben? Ich bin doch nur ein einfacher Mensch, der versucht, mit seinem Leben zurechtzukommen. Oder ich habe schon so viel gegeben. Was kann ich denn schon noch geben? Ich möchte dich dazu ermutigen, darüber nachzudenken, was du als Christ hast und geben kannst. Hier geht es nicht nur um die Geistesgaben wie das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis oder die Gabe der Lehre, die Paulus in seinem ersten Korintherbrief aufzählt. Diese bekommen wir, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Ich glaube, hier geht es um mehr. Petrus und Johannes waren stets in enger Verbindung zu ihrem Herrn. Sie waren dabei, als er Menschen heilte. Sie waren dabei, als er vor ihnen verwandelt wurde. Und auch bei seiner Verhaftung waren sie dabei. In seinem Tod haben sie ihn jedoch alleine gelassen. Petrus, der vorher behauptet hatte, ich verlasse dich nie, hat es dann doch in seiner schwierigsten Situation getan. Er hat Jesus, seinen engsten Freund, im Stich gelassen. Aber trotz ihrer Flucht durften sie dem auferstandenen Herrn begegnen. Und sie waren bei seiner Himmelfahrt dabei. Und sie wurden von Jesus mit der Vollmacht ausgestattet, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und die beiden Apostel waren auch nach der Himmelfahrt von Jesus mit ihm verbunden durch den Heiligen Geist, der an Pfingsten auf sie herabgekommen war. Und ich glaube, dass Petrus in diesem Moment genau wusste, dass Jesus diesen gelähmten Mann heilen möchte. Und das geschah durch die enge Verbindung zu Jesus. Hier geht es darum, was Jesus in einer konkreten Situation durch dich tun will. Ich möchte dich ermutigen, deine Augen und Ohren offen zu halten. Die Apostel haben durch die Kommunikation mit dem gelähmten Mann ihnen das Ansehen wiedergegeben. Sie haben sich von dem Bettler unterbrechen lassen. Sie haben ihm Zeit gewidmet. Sie sind auf sein Drängen eingegangen, auf dieses Betteln. Und das hat auch Jesus schon getan. Als die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus im Sterben lag, hat er sich von einer Frau aufhalten lassen. Sie hatte sein Gewand angefasst, ist geheilt worden und danach hat Jesus erst einmal sich um diese Frau gekümmert. Er hat sich unterbrechen lassen auf diesem Weg. Und er hat sich Zeit für sie genommen, nachdem sie geheilt worden war. Wann hast du dich das letzte Mal aufhalten lassen? Ich weiß, unsere Zeit ist stressig und wir haben viel zu tun, wir haben Termindruck und es ist wichtig, auch Termine einzuhalten. Aber manchmal habe ich den Eindruck bei mir, dass mir Termine wichtiger geworden sind als die Begegnung mit Menschen. Ich bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch, wenn es um das Autofahren geht. Meine beiden Kommilitonen, die heute mit mir gefahren sind, durften das gerade wieder live erleben. Ich mag es nicht, wenn Autos langsamer fahren, als sie dürfen. Und vor einiger Zeit ist mir das wieder passiert. Ich war auf dem Weg zum Gottesdienst, das war ein Sonntag. Ich habe im Auto gesessen und vor mir fuhr ein Auto langsamer, als es erlaubt war. Ich habe mich zusammengerissen. Ich habe versucht, mich zu beruhigen. Ich hatte noch ein bisschen Zeit, also es war jetzt nicht so, dass ich zu spät käme. Aber es war gut, dass dieses Auto mich aufgehalten hat. Es war an der Einfahrt nach Dillenburg, als ich an der Bordsteinkante am Straßenrand einen Mann sah mit einem Regenschirm, der den Daumen raushielt. Und Ja, es war jemand aus unserer Gemeinde, der den Daumen rausgehalten hatte. Und so habe ich ihn dort eingeladen und wir sind gemeinsam zur Gemeinde gefahren. Er hätte den ganzen weiten Weg von der Einfahrt in Dillenburg bis zur Gemeinde laufen müssen. Und es hat, glaube ich, auch noch geregnet zu dem Zeitpunkt. Also hätte mich dieses Auto nicht aufgehalten, dann hätten wir uns in wenige Sekunden verpasst und er wäre gelaufen. So sind wir aber beide noch rechtzeitig zur Gemeinde gekommen. Ja, das ist nur eine kleine Begebenheit. Aber ich möchte dich herausfordern, in der kommenden Woche mal bewusst die Augen und Ohren offen zu halten, wenn du unterwegs bist, auch wenn du unter Zeitdruck stehst. Frag Jesus, was möchtest du, dass ich tue? Was möchtest du, dass ich meinen Mitmenschen tue? Vielleicht fällt dir in dem Moment, wenn du dieses Gebet sprichst, eine Frau auf, die schwer an ihren Taschen trägt, oder ein Mann, der sich suchend umschaut. Vielleicht sagt dir Jesus, dass du einen Menschen anrufen sollst oder eine E-Mail schreiben sollst oder ein Gebet sprechen sollst. Sei aufmerksam und offen für die Menschen um dich herum und gib die Liebe Jesu an sie weiter. Denn das ist das, was wir weitergeben können, was wir immer haben, die Liebe Jesu, auch wenn wir unter Zeitdruck stehen. Und manchmal können 10 Minuten in unserem Leben unserer wertvollen Zeit eine große Auswirkung auf das Leben eines anderen Menschen haben. Für den gelähmten Bettler waren die wenigen Minuten in der Begegnung mit Petrus und Johannes lebensverändernd. Er bekam Gesundheit, er wurde sofort gesund. Und er hatte etwas ganz Neues bekommen, das Petrus ihm im Namen Jesu geben konnte. Auf einen weiteren Punkt möchte ich euch aufmerksam machen, auf die Reaktion des nun geheilten Mannes. Zunächst hilft Petrus ihm noch auf, er ergreift ihn bei der Hand. Vielleicht hat er jetzt erst einmal versucht, vorsichtig aufzustehen, hat seine ersten Schritte versucht. Und dann hat er gemerkt, dass die Füße, die von Geburt an überhaupt nicht zu gebrauchen waren, auf einmal funktionieren. Sie konnten ihn das erste Mal wirklich tragen. Ich stelle mir das wirklich bildlich vor, wie dieser Mensch langsam versucht, erstmal zu laufen und dann merkt, oh, da ist ja Kraft drin. Und das Schöne ist, jetzt kann er am Gottesdienst im Tempel teilnehmen. Er muss nicht mehr davor sitzen und um Almosen betteln, sondern er kann in den Tempel am Gottesdienst teilnehmen. Zusammen mit den Aposteln geht er dann in den Tempel hinein und er lobt Gott. Für ihn hat ein ganz neues Leben angefangen. Er kann jetzt auf eigenen Beinen stehen und umhergehen. Und er kann jetzt an diesen Gottesdienst teilnehmen, denn es gibt Hinweise darauf, dass Menschen mit Behinderung vom jüdischen Kult ausgeschlossen waren. Sie waren mit einem Makel behaftet, ebenso wie Menschen mit Aussatz und anderen Krankheiten. Das heißt, für den Mann ist jetzt diese Zeit des Ausgeschlossenseins vorbei. Für den Mann hat ein ganz neues Leben begonnen. Und er geht in den Tempel und lobt Gott für das, was er ihm Gutes getan hat. Vielleicht hat er in dem Psalm 103 gebetet. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vielleicht ist ihm dieser Psalm von David gerade im Kopf gewesen. Mit dem Umherspringen des geheilten Mannes erfüllt sich eine Prophezeiung von Jesaja. Sie steht in Jesaja 35, Vers 6. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Dieser Mann ist ein Ausdruck der heilenden Kraft Jesu. Und das hat auch Auswirkungen auf die Umherstehenden im Tempel. Die Leute sind überrascht. Sie sagen, den kenne ich doch. Ist das nicht der Mann, der jeden Tag vor dieser schönen Pforte gesessen hat? Der hat doch vorhin noch dort gesessen und gebettelt und jetzt ist er hier. Jahrelang sind sie an ihm vorbeigelaufen, haben ihm vielleicht ein wenig Kleingeld gegeben. Sie haben ihn also wahrgenommen, aber wahrscheinlich hat ihn keiner wirklich gekannt. Sie reagieren mit großem Erstaunen und Erregung auf dieses Wunder, so wie es andere bereits bei Jesus getan haben. Wo Jesus am Leben eines Menschen Veränderungen bringt, da hat es auch Auswirkungen auf die Umgebung. Wenn Jesus also unser Leben verändert, dann hat das auch Auswirkungen auf unsere Umgebung. Die Menschen im Tempel können mit ihren eigenen Augen sehen, was sich da getan hat. Und Petrus nutzt im Verlauf diese Situation, um auf Jesus aufmerksam zu machen und zu zeigen, wer hier am Werk gewesen ist. Er gibt Zeugnis davon. Wir haben in diesem Text drei Personengruppen kennengelernt. Da war der gelähmte Bettler, der von der Welt überhaupt nichts mehr zu erwarten hatte. Er wurde aus seiner Rolle herausgeholt, ihm wurde sein Ansehen zurückgegeben, er hat ein Gesicht bekommen. Er wurde angeschaut und er wurde geheilt. Seine Heilung und seine Freude, die er zum Ausdruck bringt, hatte Auswirkungen auf sein Umfeld. Da waren andererseits die Apostel, die sich für den Bettler Zeit genommen hatten, die sich auf ihrem Weg zum Tempel haben unterbrechen lassen. Sie haben sich für diese Person interessiert, für den Bettler. Sie haben ihn wahrgenommen als Person, die Bedürfnisse hat. Und sie haben ihn im Namen Jesu geheilt. Petrus hat ihm das gegeben, was ihm zur Verfügung stand. Seine Zeit, seine Liebe von Jesus Christus und zu Jesus Christus und seine Verbindung zum auferstandenen Herrn. Und das Handeln von Petrus und Johannes hatte Auswirkungen auf den gelähmten Bettler. Und die Heilung des Bettlers hatte Auswirkungen auf die Menschen im Tempel, die den Mann gesehen haben. Das ist die dritte Personengruppe. Mit welcher Personengruppe kannst du dich identifizieren? Kannst du dich mit dem Bettler identifizieren? Wenn ja, dann möchte ich dich daran erinnern, dass du ein von Gott geliebter Mensch bist. Du bist nach seinem Ebenbild geschaffen und unabhängig davon, wo gerade deine Probleme liegen, vielleicht ist dein Selbstwertgefühl gering, ich möchte dir nochmal zusprechen, Gott liebt dich und möchte dir aufhelfen. Kannst du dich mit den Aposteln identifizieren? Kennst du Jesus und bist du in einer Verbindung mit ihm? Dann möchte ich dich herausfordern, dass du in der nächsten Woche die Augen und Ohren aufhältst. Frag Jesus, wo er dich einsetzen möchte. Frag ihn, was du an andere gerade weitergeben kannst. Es kann aber auch sein, dass du dich weder mit dem Bettler noch mit den Aposteln identifizieren kannst und zu der dritten Gruppe gehörst, weil du Jesus bisher noch nicht gekannt hast. Es kann sein, dass es dir ziemlich komisch vorkommt, was wir hier gerade veranstalten und dass das Fragen bei dir aufwirft. Wenn du Fragen hast, was es mit diesem Jesus auf sich hat, was es für uns bedeutet, mit Jesus zu leben, was es bedeutet, das Abendmahl zu nehmen, dann komm nachher zu uns und sprich uns an. Frag uns, was es für uns bedeutet. Frag uns, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Wir haben allen Grund, uns zu freuen, denn Jesus Christus hat uns zu einem ewigen Leben gerettet. Und diese Freude wollen wir auch nachher in den Liedern, die wir singen und im Gebet zum Ausdruck bringen. Und wenn wir diese Freude, die in uns ist und die sich hoffentlich auch auf unseren Gesichtern dann widerspiegelt, nach draußen tragen aus diesem Gemeindehaus, dann wird das auch Auswirkungen auf unsere Umgebung haben, auf die Mitmenschen, die uns sehen. Da bin ich mir sicher. Amen.